Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die heute passend zu Halloween natürlich auch ein passendes Thema hat, denn wir reden heute über Rob Zombies Halloween und da habe ich mir tatsächlich Hilfe eines wahren Horrorexperten geholt, der sich durch alle Critters-Teile durchgecastet hat. Hallo Kai!
Hallo Gregor, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich einfach nichts sage, so wie Michael Myers das auch tut, aber ich glaube, das hätte jetzt ein bisschen merkwürdig gewirkt an der Stelle.
An die ganze Folge, die ganze Besprechung, immer nichts gesagt.
Genau.
Ich schwöre euch, Kai war aber wirklich dabei. Nee, dafür habe ich dich auch reingeholt und du darfst aber nichts sagen, aber der Vibe muss da sein, deshalb musst du dabei sein.
Genau, es ist immer so, meine Präsenz muss zu spüren sein.
Ja, das wäre super. Weißt du, was ich das Coole daran auch fand, ist, du bist, was den Halloween also Rob Zombies Halloween von 2007 angeht, bist du ein Erstseher jetzt gewesen, ne?
Ich kenne alle anderen Halloween-Filme, aber die beiden Rob Zombies, die habe ich tatsächlich nie gesehen. Ja, das ist richtig, genau.
Ja, und wir haben uns in Vorbereitung hierauf mit dem Director's Cut beschäftigt. Ne, das ist die längste Version, 116 Minuten von dem Film.
Ja, ist die längste Version und die ist ja auch erst kürzlich eben, also ist ursprünglich indiziert und kam erst eben dieses Jahr, ich glaube Juni oder Juli, wurde das erst rückgängig gemacht, genau.
Genau. Und willst du schon mal so ein bisschen erzählen, wie so dein Ersteindruck war von dem? Also hattest du hohe Erwartungen oder bist du eher nicht so der Halloween-Gucker oder der Slasher-Freund?
Wie gesagt, also die Original-Halloween-Filme, die kenne ich alle. Auch die neueren jetzt von 2018. Gut, den ganz neuen jetzt habe ich noch nicht gesehen. Aber der 2018er, war 2018, Jamie Lee Curtis Club, genau. Den fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und auch das Original natürlich. Und ich habe mir bei dem hier erstmal vorab gefragt, also es ist ja ein Remake zum ersten, also eine Neuinterpretation könnte man auch vielleicht sagen. Und da habe ich mich erstmal gefragt, hat der Original-Halloween-Film denn überhaupt eine Neuverfilmung nötig gehabt? Und da muss man, wenn man den hier gesehen hat, leider sagen, nein. Er hat aber ein paar andere Sachen richtig gemacht und zwar, er hat einfach konsequent sein eigenes Ding durchgezogen. Ja, er hat ein paar Sachen falsch gemacht, denn wie gesagt, er muss sich eben mit dem Original messen und da tut das sich, glaube ich, ein bisschen schwierig teilweise in manchen Szenen.
Ja, das ist tatsächlich interessant, weil ich finde, das war schon mal nötig, weil der alte Film, so klasse und großartig und kultig, wie er auch ist, es entspricht er halt keinerlei Sehgewohnheiten, die man heute noch hat.
Ja, das stimmt.
Wenn man ihn heute guckt,
aber es ist halt ein Klassiker.
Ja, aber auch behäbig und es passiert nicht viel und er steht meistens nur irgendwo rum. Deshalb sind die neueren Filme da tatsächlich die Leute, die Horrorgucker auch mehr geprägt haben, also die jetzigen Horrorgucker auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich den ersten Teil immer so ein bisschen langweilig gefunden und habe den einmal gesehen und dachte, okay, das reicht mir auch. Und war ehrlich gesagt ganz froh, dass man den mal neu geremaked hat und auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, also den habe ich jetzt mit Sicherheit deutlich häufiger gesehen, als ich das Original gesehen habe. Okay. Weil es vielleicht auch mehr meinen Sehgewohnheiten entspricht.
Ja, das kann gut sein, ja. Aber ich bin ja auch so ein alter, klassischer Filmegucker und deswegen, ich finde das vollkommen in Ordnung, dass man eben so ein bisschen auseinandergeht. Ich finde den Film auf keinen Fall schlecht, also das soll jetzt nicht eben bedeuten, dass ich den Film jetzt gleich zerreißen werde. Also der hat auch ein paar gute Sachen drin und auch darstellertechnisch trägt er ja wirklich einiges zur Atmosphäre bei. Aber gerade diese langsame Erzählweise oder dieses Behäbige hat bei mir zu dem Gruselfaktor im Original eher beigetragen.
Ja, gut, da war es aber auch noch neu, so ein bisschen.
Da war es neu, natürlich. Halt, ja, ne? Klar, wie gesagt, ich bin natürlich so ein Retro-Film-Gucker und ich liebe auch Klassiker und gucke mir auch Sachen an, die noch deutlich älter sind als der erste Halloween-Film. Von daher sieht man natürlich eben auch die Entwicklung des Horrorfilms an sich, an dem wunderbar.
Ja, tatsächlich. Das führt mich eigentlich zu der Gretchenfrage. Jason oder Michael?
Jason habe ich tatsächlich gar nicht so oft gesehen. Also deswegen würde ich jetzt an der Stelle immer Michael sagen. Ich glaube, Jason sollte ja auch nur irgendeine Art Kopie sein oder
für die MTV-Generation.
Ja, genau.
Ja, tatsächlich. Ja, es dauerte ja auch ein bisschen, bis Jason in den Filmen dann so wurde, wie wir ihn dann jetzt dann kannte, mit Eishockey-Maske versehen und
so. Aber ich glaube, er geht so ein bisschen mehr in so eine Zombie-Richtung, oder? Ich glaube, Unmenschliches, genau, ja.
Ja, ja, das ist relativ schnell klar, auch wenn sie immer noch so tun, als wenn es nicht so wäre, aber es ist halt, ja, das ist, wenn du eine riesen Fläche in kurzer Zeit mit Gehen überwinden musst, weißt du, dann kann das ein bisschen unrealistisch wirken, aber gut, auch Zombies sind nicht schnell.
Auch Rob-Zombie sind wir ja auch wieder. Überleitung, ja.
Genau, denn der Rob-Zombie hat in einem Interview gesagt, zu diesem Film, und da habe ich es, weil er es so stehen gelassen hat, hat er gesagt, er erzählt ungern gerne einfach schon bekannte Geschichten.
Ja.
Dachte ich mir, ja, aber warum? Und dann zu Ende des Satzes, warum machst du dann ein Remake von etwas wie Halloween? Ne? Warum machst du dann nicht eine ganz neue Geschichte halt? Ne?
Ja, man bewegt sich natürlich immer auf dünnes Eis, wenn man eine Neuverfilmung von irgendwas macht. Also das kann gut gehen, aber das kann auch komplett in die Hose gehen. Ich sag mal, ihm ist zumindest weder das eine noch das andere gelungen, sondern er hat sich so solide in der Mitte gehalten. Also ich sag mal, man kann den gucken, aber ich finde vor allem der zweite Teil, der ist dann weniger Neuinterpretation, sondern einfach Neuinszenierung.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Was tatsächlich neu ist, ist dieser ganze Anfangsteil. Diese 40 Minuten, das ist mein richtiger Block in dem Film, wo wir im Prinzip Michael Junior sehen. Nämlich, wie er zu dem wurde. Ne? Und das haben wir vorher noch nie gesehen in der ganzen Halloween-Reihe.
Richtig, halt, genau. Ne?
Und da sehen wir ja tatsächlich, wie er als Kind war, in welcher, was für einer Familiensituation die Myers dann so leben, mit dem so ein bisschen dem Assi-Stiefvater. Die Mutter ist, die Zombie-Mutter ist Sherry Moon, Zombie. Ich muss mal so lachen, weil bei Zombies zu Hause am Wochenende. Nein, also Sherry Moon, die übrigens die Ehefrau von Rob Zombie ist, sie ist sehr präsent in seinen Filmen übrigens. Also das wäre bei mir, wenn du Regisseur wirst, würdest du doch auch deine Freunde in deinem Film besetzen, oder?
Oh, mit Sicherheit. Alleine, um vielleicht die Kosten gering zu halten. Aber ich glaube, um die Sachen muss sich Rob Zombie keine Gedanken machen.
Er hat 15 Millionen tatsächlich gehabt. Ja. Aber ich würde das auch haben. Ich hätte aber dann am Ende, wie ich mich kenne, hätte ich dann am Ende 3 Batmans drin, weil ich keinem von euch die Rolle ab. Oh, dann sind die anderen traurig, wenn nur er sein Batman sein darf. Sie haben nur Batmans und keinen Gegner. Ja, wollten alle nur Batman sein. Das ist aber langweilig.
Das ist dann wie bei Marvel. Wird einfach Versus dabei geschrieben. Batman versus Batman versus Batman.
Ja, genau. Es gibt keinen eindeutigen Gewinner. Nee, aber wir erleben halt, ne, seine Schulzeit, wie er gemobbt wird, ne, dass er schon so so Kleintiere, Ratten und so getötet hat, dass er halt, ne, sein der Stiefvater Assi zu ihm ist, seine Schwester ihn so klassisch nervt und so halt. Und einfach bekommen wir irgendwie so eine Art Erklärung aufgedrückt, was so in diesem White Trash sich da verbirgt, weißt du? Das ist ja so ein bisschen was Rob Zombie sich da ausgedacht hat, dass Michael so geworden ist, weil er in so dieser Begriff White Trash ist ja auch schon seit den 90ern, seit hier Roseanne und 80er hier, da gibt es das ja im Prinzip schon so, dass man so sagt, so die Assi-Flodders halt, so ein bisschen die Assi-Familie in der Nachbarschaft.
Genau.
Ne, und so werden die uns dargestellt, wo auch irgendwie nichts Gutes ist, außer die nächst kleinere Schwester, die er hat, die dann noch als Baby da ist halt.
Ne? Richtig, genau.
Und da finde ich, das muss man nämlich, finde ich schon, was sehr lobenswert, ich finde nämlich den Darsteller des jungen Michael sehr passend.
Oh ja, der ist extrem gruselig, also vor allem, weil er eben so dargestellt ist, wie er dargestellt ist. Ich finde übrigens die Vorstellung von 3 Batmans echt super, wenn die an den Himmel so projiziert werden und alle 3 kommen dahin und streiten sich drum, wer den weitermachen darf.
Ich habe dich und Todd, ihr seid schon besetzt. Weißt du, für 2 der Batmans. Für den dritten muss ich noch gucken.
Also machst du es einfach selbst.
Ja. Nee, ich bin eher so der Commissioner Gordon-Typ.
Ach ja, okay.
Bin dann eher so.
Stehen oder da 3 Batmans vor dir.
Genau, ich sorge einfach dafür, dass das Licht an ist, wenn ihr nach Hause kommt.
Okay,
weißt du, dass das zu Hause schön ist halt und so, ne? Ist ein guter, dass ihr sagen könnt, das ist ein gutes Gefühl, Gregor ist schon wach. Er hat sich ja schon Kaffee aufgesetzt, weißt du? Ne? Nee, aber wie gesagt, der ist gut, überhaupt, man findet die gleich scheiße, diese Familie. Also
ja, von vorne hinein, ja, ja, klar. Also natürlich, ja. Man muss sagen, die Darstellung, das ist natürlich eine Gefahr gewesen, weil die wirkt natürlich ein bisschen klischeehaft. Also
das ist es, ja, das ist das Problem, ja.
Genau, weil er ist so gemobbt und natürlich wird er dann zum Amokläufer und ja, also, das ist schon so ein bisschen schablonenhaft dargestellt leider. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, dass das natürlich sehr klischeebehaftet ist, dann gibt das dem Charakter von Anfang an ja schon mal eine besondere Tiefe. Macht ihn aber auch ein bisschen weniger gruselig in meinen Augen, ja, weil der Charakter eben so ein bisschen weniger greifbar war. Also der hat eben in dem ursprünglichen Werk einfach keine Motivation gehabt. Er hat einfach gemordet, weil er gemordet hat. Mhm. Und hier gibt man ihm diese Motivation dann eben. Ja.
Das ist auch das größte Problem, was ich damit habe. Auf der einen Seite finde ich das mal irgendwie ganz cool, dass die das mal so gemacht haben, dass die auch mal so eine Hintergrundgeschichte einfach mal sich so ein bisschen ausgedacht haben. Und natürlich sind es dann eine Anhäufung von Klischees, wo nichts Schönes halt mehr ist und was immer schlimmer wird. Ne? Er tötet dann halt diesen Schüler, der sich über seine Strippermutter lustig macht und so und auf eine super brutale Art. Er überfällt ihn ja und schlägt ihn ja tot. Halt, ne? Und das ist alles super eindringlich und fies inszeniert und wie er sich dann auch quasi durch seine Familie schnetzelt halt. Ne?
Ja.
Das ist ja auch nicht viel weniger. Ich meine, diese Szene, wo er noch so sagt, er möchte jetzt heute Abend, man sollte mit ihm jetzt zu Halloween gehen, also und die Mutter sagt, ja, geht ihr mit ihm und geht dann und die anderen machen das halt nicht und er sitzt dann, der kleine Jason sitzt dann im Kostüm vor Maus und wir hören, während seine Mutter tanzt, in der Überblende hören wir halt Love Hurts. Ne? Und dann denke ich so, Alter, will ich das wirklich? Will ich wirklich den Jason, den Michael so sehen? Denn das ist das eine, was du gerade gesagt hast, es entmystifiziert ihn halt ein bisschen, ne? Mhm. Weil bisher war es so, Michael ist halt das unfassbare Böse, das absolute Böse. Und warum er das tut und wieso und was, das ist völlig egal, er ist einfach das Böse. Und hier kriegt er so ein bisschen, ja, also Elternhaus ist ein bisschen scheiße bei ihm gewesen und außerdem, und das ist das, finde ich, noch viel größere Problem, der Film versucht auf die Art bei mir eine Sympathie für ihn zu erzeugen.
Ja, nee, das, da hast du völlig recht, ja, das versuchen sie irgendwie oder ich weiß nicht, ob es absichtlich so gedacht war, aber es kann leider durch die neue Perspektive so wirken, als würde man ihn eben zu etwas Sympathischem machen wollen, so etwas Nachvollziehbares und das sehe ich auch so, das finde ich nicht gut.
Ja, das widerspricht der ganzen Geschichte. Das war auch so ein bisschen die Krux, die es gab, so ein Gespräch mit Rob Zombie und John Carpenter, wo Rob Zombie halt auch ganz stolz erzählt hat, dass er diese Hintergrundgeschichte sich ausgedacht hat. Und da sagt auch John Carpenter, gerade das wollte er halt nie.
Mhm, ja.
Ne? Also er wollte nie erklären, wieso er so wurde. Mhm. Ne, und ihm so eine Erklärung geben. Das ist so, weißt du, keiner von uns hat 96 gesagt, Mensch, George Lucas, erklär uns mal die Macht. Wir haben da jetzt nach 20 Jahren ein paar Fragen. Kannst du uns irgendwie eine wissenschaftliche, plausible Erklärung für die Macht geben? Ne? Nein, das ist für mich total in Ordnung,
ja, ja, dass das es die ist, Macht die gibt. Die gibt es einfach und eigentlich will man auch gar keine Erklärung haben dafür.
Will ich nicht. Genau. Kriege ich nur was, kommt nur was Blödes raus hier. Mini-Chlorianer, weißt du?
Genau.
Ne, das ist einfach so. Manche Sachen kann man einfach so stehen lassen und die müssen auch gar nicht erklärt werden. Und da versucht man es halt. Ne? Und wie gesagt, es ist schon cool inszeniert irgendwie, gerade auch diese Morde, die er dann macht, den Vater, der es im Schlaf nicht merkt, dass er komplett zugeklebt wird und so. Also, dann die Kehle einfach.
Dachte ich mir auch. Also Moment mal, der klebt ihn jetzt. Das hat ja sicher auch eine Weile gedauert. Also das macht man nicht in 2 Minuten. Und dieses Abrollgeräusch von so einem Klebeband, das macht doch recht laut. Also entweder war der sehr voll, der Vater.
Ja, ja. Ja, anders kann es nicht sein. Ja.
Oder der hat das sehr, sehr langsam gemacht, sodass der wirklich nichts mitbekommt davon.
Halbe Nacht, die halbe Nacht. Ja, aber es ist halt unheimlich perfide halt, ne? Wie er ihm dann einfach so kalt die Kehle einfach durchschneidet. Davon wacht er ja auch erst auf und auch der Freund, der dann vorher noch auf der seiner Schwester gewesen ist, dem er dann einfach von hinten so ganz banal einfach ein Basie auf den Kopf schlägt, den er einfach auch erschlagen hat. Und auch bei seiner Schwester, wo es ja sogar fast schon so eine sexuelle Komponente gibt, wo er erst mit der Hand noch so über ihre Beine streicht und so, weißt du?
Ja, das,
ne? Und Ne, und da ist schon das mit der Maske hat. Aber das ist ja halt auch dieses Kostüm, was er da aufhat, ist ja auch das, was es so im ersten, im originalen Halloween gibt. Das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, auch super krass, wie das im ersten Film original inszeniert wurde mit diesem Killer, der die Leute tötet, geht dann raus, wird die Maske abgenommen und dann siehst du, es ist ein Kind. Ne, also was für ein Schock halt, ne?
Ja, richtig.
Aber das genau. War da ein Schock.
Ja.
Und hier wussten wir es ja vorher, dass es so ist.
Ja, halt, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Problem an einem Remake, dass man quasi die Ausgangslage schon weiß, woher es kommt und wohin es geht. Ja.
Was danach genauso schockierend war, als er dann in der Klinik ist, waren ja, dass Danny Trejo sein Wächter, sein Betreuer ist. Das fand ich ganz gut, ehrlich gesagt.
Ja.
Tatsächlich. Und wer hat denn Michael McDowell als Sam Loomis die Haare gemacht?
Ah, ja, das habe ich mich auch gefragt. Vor allem sieht Malcolm McDowell in der Anfangszeit in Haddonfield älter aus als später, wenn man ihn mit kurzen Haaren sieht. Ja.
Das ist total faszinierend. Ja, und da wird er uns ja schon, er ist ja dann der Kinderpsychologe, der ihn dann betreut und er redet ja am Anfang noch und dann fängt das ja eben auch an mit diesen Masken, die er bastelt, die er sich selber bastelt, diese einfachen Masken. Was ja dann am Ende übergeht in diesen weiteren Mord, den er dann an der Schwester quasi im Aufenthaltsraum dann begeht. Ne, was dann übergeht darin, dass die Mutter, die ja alles verloren hat, im Prinzip sich beim Angucken von diesen Videoaufnahmen von früher halt eine Kugel gibt, während das kleine Kind noch schreit im Hintergrund. Das ist halt super, also das ist eine Szene, die ging mir schon nahe tatsächlich.
Mhm. Ja, also ich kenne natürlich jetzt nur den Director's Cut, aber man könnte durchaus ahnen, welche Szenen eben die Version, die da eben dazu geführt hat, dass es indiziert wurde. Ich glaube, die kann man ganz gut identifizieren. Da gibt es ja so auch später diese Vergewaltigungsszene auch.
Die ist es auch, ja.
Ja, also die mit Sicherheit. Und auch da wird uns ja Michael Myers dann nochmal als irgendwie sowas, so eine helfende Person kurzzeitig dargestellt. Ja.
Das ist das Schlimme, ja.
Genau.
Die Szene ist tatsächlich, die ist halt tatsächlich wirklich bemerkenswert, weil die ist wirklich die Director's Cut-Szene. Also sonst in der Ausbruch von ihm, die ist ja im Prinzip sein Ausbruch aus der Klinik.
Richtig,
ne?
Genau.
Und die ist im Original, also in der Kinoversion, befreit er sich halt irgendwann von seinen Fesseln, tötet halt die Wärter und entkommt halt. Ne? Also relativ unspektakulär. Und in dem Director's Cut gibt es halt diese Szene, dass es diesen Wachmann gibt, diesen jungen Wachmann, weil Danny Trejo, der ihn da sein Leben lang irgendwie 15 Jahre betreut hat, so ein Zeitsprung und so, der geht bald in Rente und der hat irgendwie so seinen Nachfolger da und so und dann zeigt er ihm halt auch das Quartier von Jason, von Michael, da ist alles mit Masken an den Wänden voll und so, das sieht schon sehr creepy aus und der Typ, dieser neue Wächter ist halt super arrogant und ich bin hier der aufkommende Sturm und so und der bringt dann irgendwie mit seinem Kumpel dann eine andere Insassin nachts da rein, weil die beiden vergewaltigen wollen und da kommen sie auf die Idee, das in der Zelle von Michael zu tun.
Das habe ich vorhin auch gefragt. Ja.
Haben Sie keinen anderen 2,8 Meter Mann gefunden, von dem Sie das machen können?
Ja, da habe ich mich auch gefragt, warum macht man das? Natürlich, der verrät vermutlich nichts, der redet seit vielen Jahren einfach nicht mehr und deswegen ist es bei dem safe. Aber ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise, wenn man irgendwas.
Also ganz ehrlich, nicht nur abseits von der, wie schlimm es ist, dass die sich da an einer ihrer Schutzbefohlenen vergeben.
Davon mal ganz ab.
Aber dass sie, anstatt dass sie, das ist so dieses typische Horror-Idiot-Sein, weißt
Total,
du?
Ja.
Dass sie dann, hey, wir machen das mal am besten in der Zelle von dem größten Typen, den wir hier drin haben, halt, ne?
Aber gut, ich sag mal so, wie gesagt, auch wenn das die Figur ein bisschen entschärft in einer gewissen Art und Weise, eben, dass der jetzt dann hier zur Hilfe eilt, aber die beiden Wärter, die haben es einfach mal voll verdient.
Ja, das sowieso. Ja. Was da auch tat, aber wie gesagt, es soll auch da, hab ich das Gefühl gehabt, man will mir jetzt wieder so ein bisschen sagen, hey, das hat er richtig gemacht und so halt, ne? Weil das ist ja schon krass. Aber da ist es übrigens krass auch, ich finde diese selbstgemachte Halloween-Maske, diese Kürbismaske sehr krass. tatsächlich. Die sieht sehr gut aus, die er sich da gemacht hat.
Ja, die sieht gut aus. Ja, sieht so ein bisschen zurecht gebastelt aus. Ja,
ja. Ja. Und man sieht allerdings tatsächlich auch nicht, ob er ihr was tut. Ne? Also wir sehen ja nur, dass er sich um die beiden Wärter kümmert. Eigentlich finde ich es ein bisschen merkwürdig. Also für Michael wäre es ein bisschen ungewöhnlich, wenn er noch jemand leben zurücklässt halt. Aber gut, das wird nicht gezeigt. Und das ist ein weiterer Punkt, wo man uns offensichtlich sagen will, er hat ihr geholfen dann doch unterm Strich halt. Ne? Und diese Sympathie macht er allerdings auch wieder tot, dadurch, dass er Ismael, nämlich Danny Trejo, ja auch tötet. Der ihn dann ja noch irgendwie noch versucht, in die Zelle zu trapieren, als er dann die Leichen da findet. Aber und es wirkt ja einen Moment lang so, aber dann tötet er ihn doch, ne? Und sagt er ja noch, ich war doch immer gut zu dir, ne?
Ja, richtig, aber das bringt dann auch nichts mehr. Aber wie gesagt, das ist ja konsequent, weil der macht ja in der Regel auch keine Gefangenen. Also
Genau. Ja.
Deswegen. Ja,
genau. Deshalb ungewöhnlich, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich das Mädel dagelassen hat.
Das hätte man dann auch irgendwie zeigen müssen. Also, wie gesagt, das hätte dann wieder diesen Hilfeaspekt wieder ein bisschen entkräftigt. Wie gesagt, absolut scheiße, was die Wärter mit ihr gemacht haben. Aber
auch blöd.
Ja, total blöd und doof. Ja, natürlich.
Ja.
Aber dann hätte er konsequenterweise sie natürlich auch umbringen müssen. Dann hätte man das auch zeigen müssen. Dann hätte das eben vielleicht nochmal so diesen Aspekt mehr zum Tragen gebracht, dass er jetzt diese Situation ausnutzt, um zu fliehen. Ansonsten wirkt das nämlich so, als hätte er die Situation benutzt, erstmal um dem Mädel zu helfen, weil man es nicht mehr gezeigt hat. Ja,
ja, ich hatte das eher so empfunden, dass er, als die dann angefangen haben, mit seinen Masken zu spielen, ne, sich die Masken selber, seine Masken aufzusetzen, dass ihm, ich glaube, das mit dem Mädel, da hat er ja eigentlich weiter nur vor sich hin da am Tisch gewerkelt.
Ja.
Und erst als die angefangen haben, seine Masken dabei noch aufzusetzen, dabei ist er dann aufgestanden. Und mein Gott, Alter, ganz ehrlich, ist Tyler Mane, ist das ein Riese? Das ist, glaube ich, der größte Michael, den wir je hatten.
Ja, schon ein Schrank.
Auch der imposanteste, definitiv.
Ja, ja, also das ja.
Es war ein Wrestler, der war Nitron in den frühen 90er Jahren. Du erinnerst dich noch an die WCW sicher?
Nö.
Ja? Nein, dachte ich mir. Aber du kennst ihn sicher als Sabretooth im ersten X-Men-Film.
Ja, den kenne ich tatsächlich, ja.
Ja, genau. Der gegen Wolverine gekämpft hat.
Genau.
Der sein Bruder sein sollte, was aber nicht so rauskam.
Ja, der wurde ja ausgetauscht dann gegen anderen Darsteller später, oder?
Ja, aber genau, das war ja dann noch eine andere Rolle. Dann,
ja, das war irgendwie ein bisschen merkwürdig, ja, genau. Aber schon ein bisschen.
Der Wolverine-Film.
Ja.
War auch nicht so. Nee. Auf jeden Fall, danach gibt es ja eigentlich doch die Szene, wo Michael sich dann von Joe Grizzly die Uniform holt, beziehungsweise zum nächsten Truckstop geht und da sich guckt, welcher Trucker ungefähr seine Größe haben könnte und da gibt es einen Typen, Joe Grizzly, super. Und den tötet er dann auf der Toilette tatsächlich und auch auf eine sehr brutale Art. Also überhaupt, es ist so brutal, weil die Kamera auch so rangeht. Holt sich da so sein Outfit zumindest und macht sich dann auf den Weg nach Haddonfield, ne? Was ja auch Loomis mitkriegt, ne? Der dann ja auch sofort Udo Kier ist in dem Film. Hast du das gesehen?
Ich habe es im Film nicht gesehen. Nee, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Der ist so ein Sicherheitschef irgendwie von diesem.
Nee, Udo Kier ist tatsächlich der Leiter des Gefängnisses. Ja. Und der ist eigentlich nur in der Szene unten, wo Dr. Loomis sagt, er wirft Loomis vor. Das war echt total absurd. Also, Loomis sagt, ihr Job ist es, den einfach eingesperrt zu lassen, bis er stirbt. Das sagt Loomis zu ihm, ne, bis er irgendwann stirbt. Der hat sich ja davor auch von ihm verabschiedet. Davor hat ja Loomis gesagt, er muss mal was Neues machen und so und hat sich ja von dem erwachsenen Michael auch verabschiedet mit den Worten, bleib anständig, Michael, bleib anständig.
Ja, ne?
Also, und dann sagt Udo Kier ihm, das ist total absurd, sagt ihm, wir hätten uns ja sagen können, was das für einer ist. Das sagt dir der Gefängnistyp, der den sein Leben lang, weißt du?
Ja, das fand ich auch interessant. Ja, aber ich glaube, bei Wikipedia steht hier dabei, er wäre der Sicherheitschef. Also nicht direkt der Gefängnisleiter oder so, sondern naja, gut. Er ist eben für die Sicherheit zuständig.
Szene.
Ja, ist nur eine Kurzszene, aber er ist mir da gar nicht so richtig aufgefallen.
Ja, er ist eigentlich nur dafür da, um zu wissen, ja, sagen Sie der Polizei, sie weiß, wo sie hinfahren muss. Wohin? Und dann macht ja Loomis noch diese Autoschleife und sagt nur Haddonfield halt. Ne? Ja. Also nochmal für die ganz Dummheit. Und ab dann ist der Film eigentlich, ja, dann läuft der Film eigentlich bis zum Ende komplett so durch, wie wir es schon 100 Mal gesehen haben. Ne? Michael geht nach Hause, geht in sein altes Haus und er sucht tatsächlich seine kleine Schwester, die er ja überlebt hat. Die haben wir ja schreien gehört, als die Mutter sich erschossen hat. Und wir erfahren ja später auch von Brad Dourif, von Chucky, der den Polizeichef von Haddonfield spielt.
Ja? Genau, und auch die Gemeinsamkeit zu Critters 4, denn da spielt er auch mit.
Oh, Brad Dourif spielt
ja,
den
echt? Genau.
Ja. Wie haben sie sich den denn leisten können zu der mit dem Budget von Critters 4?
Na gut, der war damals noch nicht so eine große Hausnummer, das war Anfang der 90er und da hat tatsächlich bei Critters 4 der Darsteller, der quasi alle 4 Teile überstanden hat und das auch so 0815-Darsteller nur ist, der hat das meiste Gehalt bekommen und davon kann man ausgehen, dass Brad Dourif nur einen kleinen Aspekt davon bekommen
hat. Wahrscheinlich. Ja. Der wartet heute noch auf die Auszahlung wahrscheinlich. Ja. Ja, aber dann ist es im Prinzip, wir leben halt Haddonfield in Vorbereitung halt auf Halloween und so halt und so wie man sich so auf die Partys vorbereitet, wer wohin geht, wir lernen so die Familie Strode kennen, ne? Der Name könnte noch wichtig werden, ne? Und ja, und so ein bisschen die Kids, Laurie lernen wir halt kennen und wir lernen auch ihre Freundin kennen, die gespielt wird von Danielle Harris, die auch diesen Film tatsächlich überlebt hat. Und Danielle Harris ist auch sehr faszinierend, weil die hat in den 80er Jahren schon in Halloween-Filmen Hauptrollen gehabt, nämlich im Halloween 4 und Halloween 5, da hat sie Jamie Lloyd gespielt, tatsächlich als Kind.
Genau.
Ja, oder als, ja, 10 ungefähr, so wird sie gewesen sein. Ja, doch, noch ein Kind. Und die kehrt tatsächlich nochmal in die Serie, ist tatsächlich nochmal in die Filmreihe, jetzt in einer neuen Rolle zurückgekehrt. Und als Annie Brackett, die ist halt die Freundin halt, ne? Und ja, und dann erleben wir halt das Übliche, ne? Die Leute treffen sich abends zu Halloween, Trick or Treat und auf gemeinsame Nunas. Ne? Also auf allerlei Rumbumsen.
Ja, ja, genau.
Das ist so super. Weil mein Lieblingsrumbumsen an, ich weiß, das Wort so super. Lieblings. Nein, ich meine, es war erwachsen, weißt du? Bumsen.
Ja.
Ich bin explizit, Kai, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin, ist explizit. Also es ist so ein Begriff.
Ja.
Nee, auf jeden Fall. Das Beste ist dieses Pärchen, wo der Typ dann Bier holen gehen will.
Ja, ja.
Ne?
Ist das nicht sogar das eigene Elternhaus schon, oder?
Ja, ja.
Genau.
Das ist
ja,
genau.
Ja, ja.
Die treiben es.
Die haben sich da so ein bisschen eingewanzt und die scheinen dort eben so zu leben und ja eben Dinge zu tun.
Nee.
Ja.
Nur das dafür, genau. Die leben da nicht, sondern die fahren da ja ran und sagen, ja, wir machen es halt hier im alten Meyers-Haus halt. Ne? Ja. Ist immer eine gute Idee. Und haben dann noch da habe ich mich natürlich gefragt, wie unrealistisch ist das, dass die ohne das Bier reingegangen sind. Ne? Ne? Also es ist ja, dann gehen die rein, haben da, haben sich erkannt quasi auf der Matratze. Ne? Und dann wird der Typ runtergeschickt, um noch Bier zu holen und beim Hochgehen wird er halt von Michael, sagen wir mal
an
so,
an die Wand
gezackert. Tatsächlich auch eine kleine Reminiszenz an den Originalfilm, wo er auch doch einen so an die Wand hängt quasi und dann sich das so anguckt, sein Gemälde, was er gemacht hat. Und dann musste ich so lachen, weil er dann so mit diesem, er hat dann dieses Halloween, dieses Geister, dieses, er hat sich so ein Geist, also ein Laken
so umgehängt, so ein mit einer Brille oben drauf. Genau, mit so zwei Augen drin.
Und da musste ich nur so lachen, weil sie denkt natürlich, er ist es und er winkt ja auch dann so mit dem Bier, sie soll sich das holen und so. Und sie kommt ja dann auch genervt und holt sich das Bier und macht noch so ein paar
Sprüche. Das fällt auch überhaupt nicht auf, dass er 3 Köpfe größer ist.
Ja, habe ich mir auch gesagt. Alter, das kann er. Da habe ich gesagt, wieso kann ihr denn, der hat ja nicht da gekniet, weil wir sehen ja unmittelbar danach, dass er geht. Also, das, ganz ehrlich, also jetzt mal ohne Witz, wenn ich dich stubeln würde, mit einem Laken, ich glaube, das würden die Leute merken und ich bin nicht 3 Köpfe größer als du.
Ja, wie weißt gesagt, du? Vor allem scheinen die ja irgendwie, die sehen sich nicht zum ersten Mal, so das Mädel und der Kerl dort. Die haben sich schon öfters erkannt, vermutlich. Ja, deswegen so, hä? Das ist leider eine so eine Szene, das macht den Film dann an so einer geringen Stelle so ein kleines bisschen lächerlich auch, weil das ist so eine Sache, das würde jede Person direkt auffallen, dass der 3 Köpfe größer ist und doppelt so breit.
Ja, obwohl ich ehrlich gesagt dafür auch die Szene aber wieder großartig finde, wenn sie dann weggeht halt und das Bier noch so also genommen hat und sagt, ah, kannst froh sein, dass ich überhaupt dein Ding überhaupt anfasse und so.
Ja.
Und er sich dann die Maske im Hintergrund das Laken runterzieht und ich fand, er nie sah böse aus. Also das sind auch so die Haare nach oben irgendwie.
Ja.
Und er ist halt wirklich so ein Riese, dass er sie einfach nur mit der Hand packt und einfach erwürgt. Mhm. Von hinten, ja. Also quasi von oben schon fast, weil er ja wirklich, der ist ja da locker 40 Zentimeter größer als die Frau und er wirkt sie halt im Prinzip mit einer Hand.
Richtig, ja.
Und das ist halt krass, das ist halt auch so, was seine Kraft verdeutlicht. Er holt ja auch irgendwann den Grabstein irgendwie ab von seiner Mutter.
Ja,
und
den
hat er sich genau. Ja, den holt er sich ab. Da kommt ja Sam Loomis an und geht ja dann auch auf den. Sam Loomis hat ja auch das Problem, er wird sowohl vom Sheriff wie vom Friedhofsgärtner, wie auch von irgendwie allen, so ein bisschen verachtet, weil er ein Buch geschrieben hat über die ganze Geschichte und damit ja die Stadt in so Verruf gebracht hat aus deren Sicht.
Ja, vor allem den Charakter des Sheriffs, der ist ein bisschen wenig nachvollziehbar ja auch. Also so wie er reagiert, machen Sie sich mal keine Sorgen, warum sollte der ausgerechnet hier hinkommen und sowas macht doch so ein Massenmörder nicht, der geht doch nicht zu seiner Ausgangslage zurück.
Ja, und auch das Argument, also das Gefängnis war ja 100 Meilen entfernt.
Ja.
Obwohl es tatsächlich eine Frage ist, weil Michael ja kein Auto fährt, oder? Also, ne, tatsächlich ist die Entfernung schon.
Die Entfernung ist kein Problem. Man zeigt uns ja keine zeitliche Abfolge direkt. Also, das können, der kann auch 2 Tage unterwegs gewesen sein. Also,
war total wandern, weißt du, war voll lange wandern. Es ist, hat die Harzer Wandernadel, hat er alle. Weißt du, das komplette Buch voll. Mit allen ist alles abgelaufen da. Es gibt so ein Video, wo man so aus so ein bisschen so ein Scherzvideo, wo man sieht, wie Michael diese Fläche von Haddonfield, was er so zwischen diesen Morden macht, wie er plötzlich an dem Ort und an dem Ort und an dem Ort. Und dann siehst du in diesem Video, wie der rennt wie der Teufel, weißt du, so mit, Salto, mit Saltos über irgendwelche Zäune drüber und so, weißt du, auch zum Teil auch mit so einer Art, wie so eine Art Skateboard hat und so, weißt du,
okay.
Mit dem, was, ja, so einen kleinen Roller und
das
so.
Das ist lustig,
damit er einfach
wenn
nur,
er auf so einem Tretroller steht, ja.
Nee, das ist sowas anderes, das ist ja irgendwie sowas, auf jeden Fall irgendwie, was, damit er, und dann damit er wieder majestätisch schreiten kann, wenn er dann den Ort des Geschehens erreicht hat, das ist sehr witzig, tatsächlich.
Ja, der bewegt sich ja insgesamt immer sehr langsam oder bewegt sich auch innerhalb der Gebäude, wenn er so eben seine Opfer jagt, ist er da ja auch eher gemächlich unterwegs, deswegen.
Es wirkt halt überlegen, ne?
Ja, genau.
Es ist halt
so eine Art Dominanz auch ausstrahlend, obwohl er das selbst vermutlich von sich aus ja natürlich anders einschätzt, aber auf die Zuschauenden wirkt es natürlich so. Ja.
Ja. Oder der denkt wahrscheinlich, wir sind die alle so schnell, verdammt.
Ja.
Sind die denn alle, was ist das für eine Welt? Nee, aber das ist auch das mit diesem, dass er diesen Grabstein da irgendwie weggeschleppt haben muss und so, den er dann unten in seinem Elternhaus dann da trapiert hat und so. Das ist schon sehr krass. Wie gesagt, Sam Loomis, der ja wirklich immer echt dieses Problem hat, dass die ihn wirklich alle so ein bisschen anti sind, weil er halt dieses Buch geschrieben hat. Halt, ne? Und damit, ja, die wollen doch nur Bücher verkaufen.
Ich finde das
und
krass, damit, dass jeder sein Buch auch offenbar gelesen hat.
Oh ja, offensichtlich. Es liegt ja auch überall rum.
Ja.
Aber ganz ehrlich, wenn du in so einer Kleinstadt lebst und dich mit dieser Kleinstadt identifizierst und da wird ein Buch geschrieben über deine Kleinstadt, die dich auch nicht so gut dastehen lässt, ich glaube, das lesen die Leute auch in dieser Kleinstadt, weil die wissen wollen, was drinsteht. Was dann über sie geredet wird und so. Ich glaube, das lesen die wirklich.
Naja,
weißt du?
Ich würde es vermutlich nicht lesen. Dafür wird, also mich muss irgendwie ein Thema auch interessieren und naja.
Also das von dem, was Brad Dourif da liegen gelassen, also das hat er definitiv gelesen, wie das ausgesehen hat.
Ja, das stimmt.
War ja schon, ne?
Hat das er mehrfach
oder das ist das
gelesen.
Dorf, oder ist es weitergegeben worden? Weißt du, immer einer hat es einmal gekauft oder einer hat es aus der Bibliothek geliehen und dann geht es einer, gibt es zum anderen weiter.
Das ist wie so eine Bibel,
sehr zerlesen
die immer sehr von anderen benutzt wird.
Ah, ich sehe, sie geben das Buch einfach weiter, statt mehrere Exemplare zu kaufen. Also war nicht gut für die Paperback-Ausgabe. Nein, aber auf jeden Fall geht es Michael ja dann darum, dann erfährt ja Loomis vom Sheriff auch die Geschichte, quasi was mit der Kleinen passiert ist. Ne? Und er erzählt ja dann diese Story, dass er damals da gewesen ist, als die Mutter sich umgebracht hat, und dann hat er das Kind gefunden und er sagte, hey, ein Kind kann doch mit dieser ganzen Last dieses Dramas und dieser Tragödie, was in seiner Familie passiert ist, kann das nicht kein gutes Leben haben. Und dann hat er gesagt, dann nehme ich es hier weg und fahre einfach in die nächste Stadt und gebe es da einfach namenlos ab, ne? Als Polizist.
Als Polizist, genau.
Ja, wo ich gesagt habe, hat denn da vor Ort keiner gesagt, also ich habe nochmal nachgezählt, das waren zwei Töchter, ein Sohn, da fehlt doch einer, weißt du, also wie konnte er denn das vertuschen eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage, also der Film hinterlässt schon so ein paar Lücken irgendwie, die man, wenn man eben tiefer analysiert, auch nicht so richtig beantwortet werden.
Ja, zumal er dann ja auch sagt, und kurz darauf merkte er dann, dass sein Freund, Herr Strode, das Kind adoptiert hatte, wo ich mich dann gefragt habe, woher weiß er denn, dass es dann genau dieses Kind gewesen ist, was er dann anonym eine Stadt weiter abgegeben hat.
Ja, wieso kann er das denn überhaupt als Sheriff machen? Gibt es da kein Jugendamt oder irgendeine Behörde?
Ja, und so? Nicht nur das, es fehlt ja dann jemand. Ja,
richtig, genau.
Also, da muss doch irgendwer gesagt haben, also jetzt mal ehrlich, ne? Also, wir haben noch mal durchgezählt. Die hatte zwei Töchter, einen Sohn. Wenn wir Michael abziehen und die Tote, dann ist immer noch eine Tochter da. Weißt du, also, das muss doch beim Durchzählen einer einfach gesagt haben, da fehlt noch was.
Ja.
Also, ne? Die war es alleine los mit ihren 6 Monaten. So sind die Kids heutzutage. Immer unterwegs, weißt du? Naja, auf jeden Fall geht es dann, dass er von den Strodes adoptiert ist. Die versucht man dann auch anzurufen. Da ist die Messe aber schon gelesen. Ja? Dann sind wir zwischendurch ja nochmal bei, das fand ich eigentlich ganz niedlich, bei der Danielle Harris, ne? Die übrigens, boah, die ist so süß.
Ja, in der Tat, ja, die ist super.
Die ist ja total, die ist total süß, muss ich einfach erwähnen. Auf jeden Fall, die hat auch jemanden, der sie erkennt. Und mit dem bumst sie dann auch. Und
das ist geil. Das Wort, das lässt dich nicht mehr los.
Du kannst nicht mehr, gerade eine aktuelle Podcast-Folge veröffentlicht unter dem Namen Der Bums endet nie. Also das ist einfach, das kann ich einfach nicht aufhören. Nee, auf jeden Fall kommt dann auch Michael dann dazu, ne, tötet den Typen, tötet aber nicht sie. Aber da gibt es eine Szene, sie versucht dann noch aus dem Haus rauszulaufen. Michael packt sie in der Hauseingangstür, wirft sie zurück. Sie schreit, Tür zu und zack, ist Ruhe. Ja. Das fand ich irgendwie inszenatorisch irgendwie geil.
Inszenatorisch geil, aus der Handlung, aus der Perspektive gesehen, ein bisschen komisch natürlich,
unrealistisch
halt,
natürlich.
Ja, total unrealistisch. Also ist natürlich so ein handwerklicher Kniff, klar, um das dem Zuschauer eben auch so zu zeigen. Ja.
Genau. Dann kommt Laurie halt an, weil das irgendwie ja ihre Freundin ist und so, und er hat sie nicht getötet, also offensichtlich benutzt er sie so ein bisschen auch als Köder, warum er sie auch dann immer nicht getötet hat, das kommt auch nicht so richtig heraus, aber ich finde da in dem Kampf gerade mit Danielle kommt auch dieses Größenverhältnis nochmal so gut sie hat dann auch irgendwann so das Messer in der Hand und er klappt ihr einfach eine. Ne, und wenn sie fällt dann so auf den Boden und wir sehen ihn dann so über sie ihr stehen und dann siehst du, Alter, was das für ein 208 Meter Mann ist, Alter.
Oder 208 Meter Mann.
Ja, ungefähr. 2 Meter, 2 Meter, 3. Genau. Das hört sich jetzt gar nicht so spektakulär an, finde ich, aber das ist schon was. Alter, das ist echt was. Und ja, und dann holt er sich halt Laurie, die er dann auch wegschleppt. Die also so richtig wegschleppt.
Ja, ja, genau. Ja, und auch ohne größere Probleme. Das zeigt ja auch nochmal, wie viel Kraft dieser Mann hat.
Ja, also gut, das ist auch nicht das Problem. Ich meine, der Mann hat Joe Grizzly getötet, Mann. Der Mann hat einen Grabstein weggeschleppt.
Ja, ja.
Also, das ist echt nicht das Problem.
Genau.
Ne? Er versucht sie, er hat
gibt
sie dann
ihm ja auch so ein ganz Eltern. Kleines bisschen Übernatürliches. Auch wenn man ja von ihm eindeutig weiß, okay, nee, er ist ein ganz normaler Typ, der einfach offenbar immer wieder überlebt.
Ja, klar. Ja, das ist sowieso in dem Film. Also das ist schon alles erdiger hier auch. Das, was er aushält, ist jetzt nicht so unrealistisch, dass Richtig, er das zumindest eine Weile schafft, wie das zum Teil in anderen Filmen auch schon gewesen ist, wo man sagt, na gut, es war bei Halloween immer, es hat sich ein bisschen die Grenze gehalten. Bei Freitag der 13. war das dann irgendwann sehr absurd, was der ausgehalten hat halt. Ne? Wenn man ihm den Kopf abschlägt, verliert er seine Macht. Hey. Ja, auf jeden Fall hat er sie ja dann im Keller dann so gehalten mit dem Grabstein und so, und sie versucht ja dann zu entkommen, und dann gibt es ja auch so ein Katz-und-Maus-Spiel im Haus, und ich finde, dieses Katz-und-Maus-Spiel im Haus ist sehr gut inszeniert.
Ja, da stimmt auch eben, die Lichtverhältnisse sind da toll, also da ist man dann auch wirklich mal so in so einem Horrorfilm-Flair drin, weil sie laufen durch so Ecken und man sieht im Hintergrund ihnen mal so einen Schatten oder man sieht ihn da mal stehen und dann wieder weggehen. Ich finde das immer cool, dass in amerikanischen Häusern kann man von jedem Raum in jeden anderen Raum kommen, offenbar.
Ja, weil die sind alle so verbunden. Ja. Ja, einmal das, aber sind wirklich die Wände so, gibt es wirklich Platz in den Wänden? Also sind die Wände, ist das wirklich so leicht bauweise, dass man wirklich wie Gänge hat zwischen den Wänden? Das finde ich irgendwie total gruselig. Das könnte ja jemand leben, quasi zwischen deinen Wänden.
Und ja, irgendwie. Da könnte jemand leben, ja.
Das möchte ich nicht. Nee, das möchte ich nicht. Nee, aber das ist irgendwie schon sehr, sehr gut. Also auch wie, sie kommt ja dann, sie schafft es ja auch raus und landet dann ja in diesem Pool. Ne, und da kommt Michael natürlich auch hinterher, und dann taucht ja Sam Loomis auf, der dann halt ihn zum nachdem er ihm erstmal droht, erschießt er ihn ja, oder denkt zumindest, er erschießt ihn. Das sind so zwei, drei Treffer, die er da landet, wo man sagt, und man sieht schon förmlich, dass er so die Schulter und so getroffen hat. Also da haben sie schon drauf geachtet, dass das irgendwie jetzt nicht ganz unrealistisch ist. Weißt du, so drei Kopfschüsse oder so, das wäre so ein bisschen too much gewesen halt. Und
ja, er schießt auch nie jemand auf den Kopf. Also deswegen, ansonsten wäre er ja vermutlich schnell vorbei gewesen auch. Also er ist natürlich menschlich und auch verletzbar. Und das zeigt man ihr ja auch im Film. Also später wird ja auch mehrfach auf ihn geschossen. Und ich habe den zweiten Teil nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es da dann erklärt wird und wie er dann nochmal zurückkommt oder wie das weiter gesponnen wird.
Der zweite Teil ist deutlich schlechter. Der ist wirklich deutlich schlechter. Ja. Also dem würde ich dir auch nicht raten zu gucken. Das brauchst du nicht. Außer du willst Danielle Harris nochmal sehen. Denn die ist tatsächlich, hat es geschafft, es auch noch in den zweiten Teil.
Okay. Weil du gerade eben sagtest, auch hier zwischen den Wänden könnte jemand leben. Also wirkte auf mich so wie eine Anspielung auf das Haus der Vergessenen, den Film, den ich gestern gesehen habe. Und da ist das eben sehr klar dargestellt, dass Leute zwischen den Wänden leben.
Das ist eine total gruselige Vorstellung irgendwie, oder?
Den kann man sich gut angucken. Also da war ich sehr positiv überrascht. Also ein bisschen schwarzhumorige Horrorkomödie, in Anführungszeichen Komödie, der aber auch doch sehr explizite Gewaltdarstellung teilweise hat und auch eine total wahnsinnige Familie. Also da funktioniert der Horror, auch der Aufbau des Horrors von Minute zu Minute. Die Intensität steigt da schon sehr gut in dem Film.
Okay, cool. Ja, mal reingucken, ja. Sam Loomis taucht ja dann auf. Also wie gesagt, hat ja Michael dann erstmal erschossen und geht mit ihr ja zum Auto zurück, setzt sie dann so in aller Seelenruhe ins Polizeiauto. Wo ich mich allerdings gefragt habe, wir haben vorher gesehen, dass er mit dem Sheriff, ja, der Sheriff ist ja der Vater von Danielle Harris Figur, ne? Genau. Dass sie bei ihr am Haus angekommen sind und sie da gefunden haben. Und dann sehen wir, dass der Sheriff ja bei seiner Tochter bleibt. Ne, was ich auch verstehen kann tatsächlich. Und Sam die Straße runterläuft und dann den Kindern begegnet, die ihm sagen, da ist der schwarze Mann, der böse Mann und so, der war da hinten und hahaha und so. Ne? Und dann rennt er die Straße runter. Und dann habe ich mich gefragt, warum er auf einmal das Polizeiauto hat.
Das ist eine gute Frage, ja.
Er hat es nicht genommen, also, oder er ist nochmal zurückgelaufen und hat es abgeholt.
Man hat es natürlich nur nicht gezeigt, ja, genau.
Ja, das kann auch sein, aber es wirkt so, weil es auch so gezeigt wird, wie er die Straße runterrennt und ne, er setzt sich da mit ihr rein und so. Sie fragt ihn auch, ob das der Boogeyman gewesen ist und oder der Mann, vor dem der Boogeyman Angst hat. Nein. Er sagte, ja, vermutlich. Vermutlich ist das. Und er sagte, der andere ist John Wick, den du meinst. Der ist es nicht. Das ist nicht John Wick. Nein, und dann in dem Augenblick schlägt ja Michael quasi die Scheibe ein und zieht sie wieder raus und zurück. Und Sam Loomis rennt noch hinterher und so und wird noch angegriffen. Also er versucht sich dann austauschen zu lassen. Und Michael drückt ihm da, man denkt, er tötet ihn, aber er verletzt ihn nur. Also ein bisschen komisch, weil man denkt, er drückt ihm jetzt die Augen aus. Das tut er aber offensichtlich nicht. Ne? Später hängt sich Sam Loomis dann noch an sein Bein, als er vorbeigehen will.
Das also, fand ich auch irgendwie so ein leicht albernes Szene, ja.
Das wäre aber auch mein Move gewesen. Ne? Das wäre mein. Versuch dann erstmal zu gehen, Kai. Dann lachst du nicht mehr.
Ja, ne? Aber bei diesem Schrank von Mann, ja, der läuft einfach so weiter, als wäre das nix. Ja.
Ja, aber ich finde, man muss sagen, Sam Loomis, man muss ihm da Props für geben, dass er es zumindest noch versucht hat, ihn irgendwie ein bisschen aufzuhalten. Wie fandst du, kamst du eigentlich mit Malcolm McDowell als Sam Loomis klar? Also auch wenn du an Donald Pleasance denkst, so im Vergleich?
Da kann ich gleich vielleicht im Fazit noch was zu sagen.
Okay.
Also die Darstellung, also er macht das gut, durchaus glaubhaft, aber okay, ich nehme es aber so ein bisschen vorweg, so die Chemie unter den Charakteren, die fehlt mir so ein bisschen in dem Film. Also die machen alle einzeln gesehen ihre Rolle gut, aber nicht so als Gesamtwerk gesehen. Irgendwie fehlt mir da so wirklich so ein bisschen charakterliche Tiefe irgendwie.
Ja, gut, jetzt sind ja auch eigentlich schon am Ende, ne? Weil es gelingt ihr ja dann noch quasi die Waffe zu bekommen und die landen ja, sie rennt ja dann nochmal weg, dann rennen die eher hinterher und dann am Ende stürzt man zusammen vom Haus im Prinzip nach unten, ne? Und landet halt auf dem Boden, sie liegt auf ihm drauf, hat noch die Waffe von Loomis und er versucht so auf seinen Kopf zu zielen und so und drückt und dann ist keine Kugel mehr drin und die nächste und
das fand ich auch merkwürdig.
Wird es immer heftiger, die Kamera geht immer mehr ran, sie schreit immer mehr und so. Und der Film endet tatsächlich an dieser Stelle.
Ja.
Aha. Und ich fand es ist eine sehr unangenehme Szene, finde ich, weißt du, so dieses Schreien. Also sie hat schon ihren Job als Scream Queen und Final Girl hat sie schon inne, auf jeden Fall. Ne? Und ob man irgendwo den Jamie Lee Curtis-Schrei eingefügt hat? Habe ich mich gefragt? Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube bei dem Film nicht. Nee.
Nee. Da können wir ja eigentlich schon mal so ein bisschen zum Fazit kommen. Möchtest du schon mal ein bisschen anfangen mit dem Fazit?
Ja, ich habe ja einiges schon gesagt. Also ich persönlich bin eben auch ein großer Film von klassischen Horrorfilmen oder klassischen Filmen allgemein. Und wenn man eben den alten, in Anführungszeichen, Halloween sieht von, ich glaube, 1978, gell? Ja, genau.
Ja.
Dann sieht man eben auch schön die Entwicklung des Horrorfilms, zu dem, wie er heute wurde. Und das mag ich persönlich immer an so alten Filmen, weil man eben diese Entwicklung schön wahrnehmen kann. Okay, so früh hat man das handwerklich so gemacht. Und das sind auch Dinge, auf die ich sehr immer achte, also auf handwerkliche Inszenierung auch. Und dann eben auch, wie die Musik eingesetzt ist. Und da macht der Originalfilm schon einiges richtig. Und auch schon so richtig, dass es meiner Meinung nach eben gar nicht so richtig nötig gewesen wäre, den neu aufleben zu lassen. Für eine neuere Generation, ja, vielleicht. Dann, wie du selber sagtest, du kannst dich damit eher so ein bisschen identifizieren oder der entspricht eher so deinen Sehgewohnheiten. Aber ich habe den recht früh gesehen und deswegen, ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das eigentlich so der liebste Film. Auch wenn ich jetzt noch mal die neueren sehe, eben 2018, Jamie Lee Curtis. Und der Film, der ist auch, was die Intensität angeht, noch mal deutlich angezogen, also deutlich stärker.
Ja, der ist ja eine Fortsetzung.
Der ist eine richtige Fortsetzung, ja, genau. Aber da klappt das irgendwie, die Chemie und auch unter den Charakteren und die direkt so verglichen miteinander. Dann ist der 2018, also die Fortsetzung, der deutlich bessere Film, meiner Meinung nach. Ja, also wie gesagt, ich zerreiß den Film nicht, der ist solide, also weder schlecht noch richtig gut, aber ja, im Vergleich zu dem Original-Halloween-Film dann, ja, für mich persönlich fällt er da doch schon in einigen Belangen ab. Wie gesagt, vor allem der zweite Teil ist dann einfach nur eine Art Remake, ein brutaleres Remake mit mehr Toten, ja.
Ja, 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 das stimmt schon, was du sagst. Also der Versuch, ihm gerade in diesem Anfang, in diesem ersten Block, ihm quasi eine Hintergrundgeschichte und eine Motivation zu geben, die irgendwie erklärbar, nachvollziehbar ist, die ist irgendwie interessant und zumindest gut inszeniert, aber natürlich auch eine ganz große Schwachstelle, nämlich weil es ihm ein bisschen entmystifiziert, weil es das Gefühl von Verständnis für diese Figur weckt und es ist alles nicht nötig, beides, ne? Und es ist natürlich auch zu sehr zu 0815 halt, ne? So mit, klar, Elternhaus und so, ist klar, ne? Und so, sie können gehen, hassen sie einen ihrer Elternteile, dann können wir hier die Untersuchung gleich abschließen, ne? Dann brauchen wir nicht mal länger nachforschen, ja, oh Gott sei Dank, ne? So ein bisschen ist das so und danach finde ich, also ich mag den Film. Also ich finde ihn gut inszeniert. Ich finde die Darsteller gut. Die kommen allerdings natürlich gerade, weil also Rob Zombie wollte daraus eigentlich mal zwei Filme machen. Er wollte den ersten Teil, also bis er quasi zu erwachsen wird, als ein Film machen und dann den zweiten Teil, das auch so. Das wäre vielleicht ein bisschen dünn vielleicht noch mehr für zwei Filme gewesen, aber andererseits hätte es der Sache vielleicht auch nicht ganz ungut getan, weil die zweite Hälfte krankt tatsächlich daran, dass wir für vielleicht in 70 Minuten total viele Figuren kennenlernen, denen wir uns auch eigentlich fast schon bei ihrem Auftauchen auch wieder verabschieden können. Halt, ne? Somit können wir keine Beziehung mit denen aufbauen. Ja,
ich glaube, der Film ist auch gar nicht gemacht für die Leute, die das Original kennen. Also ich glaube, das ist eher ein Film, der einfach wirklich als solches gemacht war, so eine Neuinterpretation zu schaffen. Das ist ihm eben, eine Neuinterpretation ist ihm nicht so gelungen, sondern einfach so eine modernere Variante für auch ein komplett anderes Publikum. So sehe ich den Film.
Ja, tatsächlich. Und der Film tut weh. Der Film ist wirklich böse.
Ja, das stimmt, durchaus.
Die Morde, die er auch als Kind macht und so, das ist wirklich böse und dreckig und so. Und man muss natürlich auch sagen, die Halloween-Filme waren ja auch, da war ja auch nicht alles Gold, was danach kam. Ach, gerade auch bei vielen Fortsetzungen. Das war dann irgendwann auch von der Stange und Fließband und irgendwann haben sie irgend so einen Kult eingeführt und so und gesagt, ist aber auch alles nicht geil und irgendwie machen wir Satans Sohn. Und das ist natürlich auch durch, wie alle Horrorreihen, durch viele Tiefen und Höhen gegangen.
Ja,
und tatsächlich muss ich sagen, Wenn ich mal zu der Zeit in diese Jahre gucke, Kai, hat es ja auch Remakes gegeben von Freitag der 13. und von Freddy und so, weißt du?
Na klar.
Und da ist das hier mit Abstand das Beste, was man gemacht hat. Also guck mal in den, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber diese Remakes von den anderen großen Franchises, Freddy,
ja,
Jason,
teilweise.
Die ungefähr
ich weiß,
auch in
was du meinst,
derzeit rauskommen.
Genau.
Also die sind um Längen schlechter als der und ich finde so die beiden Rob-Zombie-Filme, auch wenn ich den zweiten nur sehr bedingt empfehlen würde, das kann man so als eigenes in sich halt stehen lassen und der nächste Film führt es ja eh ohne, dass er das jetzt berücksichtigt weiter. Ja, das machen sie ja mit der aktuellen Inkarnation und da muss man sagen, da haben sie sich auch befreit von dem Mief, von irgendwelchen Videotheken, dass sie einfach nur noch Videothekenfilme geworden sind. Das hätte sehr leicht passieren können in den 90ern. Ne, das ist dann nur noch, gut, dann kam zwar Halloween Age 20, aber danach, der nächste war wieder auch ganz, ganz cheesy halt, ne, mit Resurrection. Also das war immer sehr ein Auf und Ab und ich finde, Rob Zombies versucht, das alles so ein bisschen erdiger zu machen, hat durchaus auch gepasst. Ich muss sagen, ich finde Sam Loomis, er kommt natürlich nicht an den großen Donald Pleasant ran, das ist einfach so, ne? Aber Malcolm McDowell macht schon ganz gut tatsächlich. Und ich finde sagen, ich glaube, wir hatten nie einen besseren Michael, also einen größeren, brutal, also einen, vor dem ich ja mehr Angst hatte als vor dem.
Er ist sehr eindrucksvoll, wobei das natürlich auch wieder dazugehört, dass quasi der Original, der Nick Castle Michael Myers, dadurch, dass der eben nicht ganz so imposant war, hat er natürlich noch ein bisschen was Gruseligeres gehabt, weil er ja trotzdem genauso zäh oder so auch war erstmal. Ja. Also wie gesagt.
Ja, das ich weiß. Ja. Ich weiß, das ist ja das, der spielt das tatsächlich auch in den aktuellen Filmen wieder, ne? Der, ich meine, dass Nick Castle tatsächlich auch in dem, zumindest
im
2018er.
2018 und auch in dem 21er, ja.
Der muss doch auch schon locker die 60 dann haben.
Der ist 1947 geboren und wir zählen oder wir rechnen jetzt wieder nicht. Nee, lass es.
Dann ist er 7 Jahre jünger als Patrick Stewart. dann ist er 73. Alter.
Ja.
Alter. Wir lassen das nochmal gegenrechnen. Nein, nein. Wir rechnen immer von Patrick Stewart ab.
Ja, weißt du, genau. Das ist immer so.
Nein, aber, und klar, nee, da hast du sogar ein ganz gutes Argument. Ich glaube, gerade das sollte ja eigentlich sein, dass Michael so der Normale ist halt, ne?
Ja.
Und das hat man dem Film ja jetzt hier auch eben nicht gemacht, weil gerade von den Körpermaßen ist es ja eindeutig nicht so. Aber mir gefällt's. Mich hat der Film gut getroffen. Also mich hat er getroffen. Und tatsächlich ist das jetzt vielleicht bis auf die ganz neuen Filme, würde ich das schon tatsächlich so als mein Lieblings-Halloween-Film bezeichnen. Bei allen Schwächen, die ich durchaus auch sehe, die der Film hat. Aber ich mag den halt. Ich mag ihn sehr gerne.
Ja, natürlich. Wie gesagt, ist ja auch Geschmackssache oder wie man das Ganze wahrgenommen hat. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, auch das vergleiche mit dem Original, ich bin halt so ein klassisch Filmliebhaber. Deswegen mache ich so einen Retro-Cast halt. Weißt
du? Musst du sagen, bist eher so eine klassische Schönheit. Ne?
Weißt du? Ja, ich bin einfach so ein Liebhaber von Originalen. Und tue ich mich teilweise wirklich immer ein bisschen schwer mit so Remakes und so ein Zeug. Also gelingt leider nur wenig leider. Aber der Halloween 2018, der ja quasi dann die Fortsetzung ist des 1978er Halloween, das ist ein richtig guter Film, meiner Meinung nach.
Der ist super. Ja. Nein, der ist toll. Ja. Der ist super. Also ich kann dir auch sagen, ich habe auch Halloween Kills schon gesehen und ich finde den auch sehr gut.
Okay, ja, den habe ich noch nicht gesehen, ja.
Also der ist ein bisschen anders und so und der hat auch Schwachstellen an anderen Stellen, aber der ist sehr, sehr gut und ich freue mich darauf, nächstes Jahr den dritten quasi von dieser Reihe, dann Halloween Ends wird er ja heißen. Allerdings wird der dann nicht mehr in derselben Nacht spielen, weil jetzt die letzten beiden haben ja in derselben Nacht gespielt und Danny McBride hat auch gesagt, ja, das war schon so ein bisschen ein Zeitproblem. Er sagte, wenn wir jetzt noch einen dritten Film in derselben Nacht gedreht hätten, der wird dann ein bisschen mit einem Zeitversatz spielen halt und so. Das muss auch sein, weil irgendwann denkst du dir, Alter, was kann denn noch in einer Nacht passieren?
Ja.
Halt. Aber Halloween macht halt viel möglich. Ne? Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr, was ich groß noch loswerden wollte zu dem Film. Ansonsten bist du der große, du bist also anscheinend der große Rob Zombie-Fan und guckst sonst alle seine Filme immer, oder?
Ehrlich gesagt habe ich noch keinen anderen jetzt von ihm gesehen. Ja. Also ich habe mal in die Liste reingeschaut. Halloween, die moderneren jetzt hier 31 oder Three from Hell habe ich noch nicht gesehen.
Nee, habe ich auch nicht. Ja. Lords of Salem habe ich mal. Ich glaube, das letzte war, glaube ich, El Super Bisto, tatsächlich, den ich gesehen habe von ihm.
Haus der tausend Leichen wird einem immer empfohlen, aber den habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, das ist halt bei Rob Zombie, du kriegst halt hundertprozentig Rob Zombie.
Ja.
Tatsächlich. Das kann man gut finden oder nicht. Man muss es mögen. Und du musst mit Cherry Moon halt leben. Sherry Moon ist immer dabei. Na gut, Kai, dann bedanke ich mich bei dir für diesen kleinen Halloween-Plausch.
Sehr gerne doch.
Ja, in dem Sinne, liebe Leute, dann noch ein schönes Halloween. Macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.